Heute, am 21. Dezember 2020, ist der Prozess gegen den Täter von Halle nach 5 langen Monaten endlich zu Ende. Das Urteil: lebenslange Freiheitsstrafe. Ich wäre heute gerne erleichtert und ich würde mich gerne freuen über das Urteil, über das Ende dieses Prozesses. Aber meine Erleichterung, meine Freude und meine Erschöpfung werden überschattet von Wut und von Enttäuschung. Denn was diesem Urteil fehlt, das ist die juristische Anerkennung für İsmet Tekin und für Aftek İbrahim als Betroffene versuchten Mordes. Diese fehlende Anerkennung von Trauma, Schmerz und Leid, das ist eine offene Wunde, die bleiben wird. Diese fehlende Feststellung von rassistisch motivierter Gewalt, das ist ein Schandfleck und der wird auch bleiben. Spätestens seit heute, seit Verlesung der Urteilsbegründung durch die Vorsitzende Richterin, wissen wir, dass das Gericht von diesem Prozess, von dem Engagement der Nebenkläger und Nebenklägerinnen und auch von ihren Zeugenaussagen nicht kalt gelassen wurde. Ich frage Sie also, nach all den Monaten im Gerichtssaal, die Sie den Betroffenen zugehört haben, die Sie die Betroffenen erlebt haben, wie kann es eigentlich sein, dass Sie İsmet Tekin und Aftek İbrahim am Ende dieses Prozesses in die Augen schauen und Ihnen die vollständige juristische Anerkennung Ihres Traumas verweigern? Was ist denn das eigentlich für ein Rechtsstaat, der die Polizei und den Staat in Schutz nimmt, aber die Betroffenen rassistischer Gewalt alleine lässt? Ich habe es vor 2 Wochen schon einmal gesagt, und ich sage es heute noch einmal sehr viel lauter und mit Nachdruck. Das letzte Wort in diesem Prozess hatte die Richterin. Aber das letzte Wort hier draußen, das haben wir. Und wir wissen es besser. Wir wissen, dass İsmet Tekin und Aftek İbrahim genauso Betroffene sind wie wir anderen auch. Wir haben İsmet und wir haben Aftek zugehört. Und wir erkennen ihren Schmerz und ihre Stimme an. Der Prozess ist mit heute zu Ende. Aber die eigentliche Arbeit, die fängt jetzt erst an. Denn was wir in den letzten Monaten in diesem Gerichtssaal in Magdeburg, wie auch hier draußen vor dem Gerichtsgebäude, gemeinsam aufgebaut und in Bewegung gesetzt haben, das darf jetzt nicht zum Erliegen kommen. In diesen vergangenen Monaten waren wir mutig. Wir waren mutig und haben in die politischen und menschlichen Abgründe unserer Gesellschaft geblickt. Wir waren tapfer. Waren tapfer und haben offen und in aller Deutlichkeit über die tiefe Verankerung rechter Ideologie in Deutschland gesprochen. Wir waren unnachgiebig, wir haben über fehlende Bildung, fehlende Kompetenzen und fehlende Lernbereitschaft gesprochen. Wir haben nicht aufgegeben, sondern haben uns der Realität der Gegenwart gestellt. Wir haben Gefahr und Ausmaß von Online-Radikalisierung aufgezeigt und auch das Narrativ des sogenannten Einzeltäters endgültig und ein für alle Mal widerlegt. Wir haben viel geleistet und wir haben viel erlebt. Das war anstrengend, das war schmerzhaft und das war vor allem ermüdend. Es gab so viele Tage, an denen ich so müde und so erschöpft war, dass gar nichts mehr ging. Und es gab Tage, an denen ich dachte, dass ich mit meinem Schmerz, mit meiner Wut und mit meinen Tränen völlig alleine dastehe. Das waren schmerzvolle Momente, das waren ermüdende Momente, das waren traurige Momente. Das waren aber auch Momente, in denen ich erfahren habe, was Solidarität bedeutet. Und das hat mich geprägt. Als deutlich wurde, dass sich das Bundesministerium für Justiz und auch der Opferbeauftragte Edgar Franke schlichtweg weigern, den Betroffenen zur Seite zu stehen und uns eine uneingeschränkte Teilnahme an diesem Prozess finanziell zu ermöglichen. Als klar wurde, dass der Staat uns mit unserem Trauma und der Aufarbeitung desselben alleine lässt, sind uns OFEC und die mobile Opferberatung von Sachsen-Anhalt als gemeinnützige Organisationen beigesprungen. Sie haben das aus Selbstverständlichkeit, aus Menschlichkeit und aus Solidarität gemacht und sie stehen uns, den Betroffenen, noch immer zur Seite. Dass die mobile Opferberatung Sachsen-Anhalt ihre hart erkämpften Spendengelder, die eigentlich für Therapie und Heilungskosten der Betroffenen zur Verfügung stehen, nun für Banalitäten wie Reisekosten aufwenden musste, ist ein sagenhaftes Armutszeugnis für das Bundesministerium für Justiz und für diese Politik. Und hier zeigt sich einmal mehr der Unwille der Politiker und PolitikerInnen, Verantwortung zu übernehmen und sich völlig kompromisslos mit Betroffenen zu solidarisieren. Und das geht so nicht. Denn wer nicht bereit ist, die eigene Bequemlichkeit zu überwinden und Verantwortung zu übernehmen, der hat in der Politik nichts verloren. Und wer nicht in der Lage ist, für Demokratie einzustehen und sich entschieden gegen Antisemitismus, gegen Rassismus und gegen demokratiegefährdende Hassideologien zu stellen, der hat auch in einer Regierung nichts verloren. Das ist eine klare Botschaft. Und es liegt an uns, den Politikern und PolitikerInnen, mit starker Stimme entgegenzutreten. Es liegt an uns. Es liegt an uns, die wir heute hier sind, Politik und Mehrheitsgesellschaft vorzuleben, mit gutem Beispiel voranzugehen und ihnen zu zeigen, was sie nicht verstehen wollen. Gelebte Solidarität. Gelebte Solidarität, das sind eben keine leeren Versprechungen und Worte, auf die keine Taten folgen. Gelebte Solidarität, das sind auch keine Anwälte und Anwältinnen, die ihre persönlichen Befindlichkeiten gegen Betroffene aus den eigenen Reihen öffentlich im Gerichtssaal austragen und dabei auch noch dem Angeklagten, dem Täter, in die Hände spielen. Gelebte Solidarität, das heißt miteinander zu reden und nicht übereinander. Gelebte Solidarität, das heißt hinhören, heißt zuhören und heißt ernst nehmen. Und wer nach 5 Monaten in diesem Gerichtssaal das Trauma der Betroffenen und Hinterbliebenen als sogenannte Kränkung bezeichnet, verharmlost und belächelt unseren Schmerz. Das ist keine Solidarität, das ist ein menschliches Armutszeugnis. Gelebte Solidarität heißt genauso wenig zu glauben, dass mit der Entlassung eines Ministers plötzlich wieder alles in Ordnung ist. Gelebte Solidarität heißt, klare Position zu beziehen und sich völlig kompromisslos von der AfD und demokratiegefährdenden rechten Ideologien abzugrenzen. Um es in den Worten von Axel Hoffmann zu sagen, Solidarität ist eben nicht abstrakt. Solidarität geht über das eigene Ego, geht über politische Abhängigkeiten hinaus und ist unabhängig von persönlichen Befindlichkeiten. Solidarität beruht auf Anstand, Menschlichkeit und Zivilcourage. Solidarität ist nicht abstrakt. Das haben die vergangenen 5 Monate durchaus gezeigt. Und das haben wir auch vor 2 Wochen in aller Deutlichkeit in diesem Gerichtssaal erlebt. Als Anwälte und Anwältinnen der Nebenklage sich mit unglaublicher Selbstverständlichkeit, Entschlossenheit und Vehemenz vor uns, die Betroffenen, gestellt haben. Das waren Dr. Kathi Lang, Christine Pirczyk, Axel Hoffmann, Marc Lubschitz, Gerrit Onken, Antonia von der Behrens, Ono Özater und Dr. Peter Stolle, die den Angeklagten unterbrochen haben, als er antisemitische Verschwörungstheorien verbreiten wollte. Und sie haben das nicht nur gemacht, weil sie unsere Anwälte und Anwältinnen sind, weil sie Rechtsbeistände der Nebenklage sind, sondern weil es ihre Menschlichkeit, ihre Integrität und ihre Zivilcourage von ihnen verlangen. Gelebte Solidarität, das heißt, sich zu überwinden und über sich selbst hinauszuwachsen. Und das ist nicht immer einfach. Solidarität zu leben, das ist eine konstante Herausforderung, der wir uns jeden Tag aufs Neue stellen müssen. Die eigene Komfortzone zu verlassen, das ist unangenehm und das ist unbequem und das ist manchmal auch anstrengend. Aber wenn wir immer nur für uns selbst einstehen, kommen wir als offene Gesellschaft, als Demokratie nicht weiter. Wir müssen uns überwinden, müssen aufeinander zugehen, wir müssen Allianzen bilden und müssen als Menschen füreinander einstehen. Solidarität ist nicht abstrakt. Dankeschön.